Herzlich willkommen zur Viertelstunde heute hier in meiner Praxis. Also hier sitze ich normalerweise mit Menschen, die zur Beratung kommen seit vielen Jahren und heute auch noch manchmal. Oft sind es auch Paare, die kommen wegen Beziehungsfragen oder Erziehungsfragen. Oder wenn die Kinder schon größer sind, gibt es auch da noch manches, was sie gerne klären oder besprechen wollen. Und dann sitzen wir hier auf diesen Stühlen und unterhalten uns. Als ich den Text gelesen habe, der für heute dran ist, da dachte ich mir, eigentlich würde ich total gerne so ein Beratungsgespräch mal mit den beiden Hauptakteuren aus unserer Geschichte führen, mit Isaac und Rebecca. Das geht natürlich nicht, aber ich dachte mir, wir können ja einfach mal so tun, als ob. Jetzt schlage ich euch vor, dass ihr euch den Text aus 1. Mose 25 einfach mal selbst anschaut. Wir nehmen also an, Herr und Frau Isaac, so nenne ich sie jetzt mal, sind heute hier zu einem Beratungsgespräch. Die erste Frage, die ich Herrn Isaac stellen würde, wäre vielleicht folgende. Lieber Herr Isaac, also das letzte Mal, als wir hier zum Gespräch waren, haben Sie mir ja Ihre krasse Liebesgeschichte mit Ihrer Frau Rebecca erzählt. Das war ja kurz nach dem Tod Ihrer Mutter, als Sie sich kennen und lieben gelernt haben. Wollen Sie mir noch mal kurz mit ein paar Sätzen erzählen, wie das damals war? Und Herr Isaac würde antworten: Ja, damals, das war eine schwierige Zeit für mich, als meine Mutter starb. Wir hatten eine sehr enge Beziehung, meine Mutter und ich. Schließlich war ich ja der einzige Sohn. Und das hat dann schon sehr wehgetan, als sie weg war. Wie gut, dass ich damals meine Rebecca hatte. Wir waren gerade frisch verliebt und das hat mir wirklich über diese Trauer hinweggeholfen und war eine große Ermutigung für mich. Als nächstes würde ich fragen, lieber Herr Isaac, das ist ja jetzt viele Jahre, ja schon Jahrzehnte her. Jetzt gerade haben Sie Ihren berühmten Vater Abraham zu Grabe getragen. Erst vor ein paar Tagen haben Sie ihn mit Ihrem Halbbruder Ismael beerdigt. Jetzt wollte ich Sie da nochmal fragen, wie haben Sie denn das auch so gemeinsam als Ehepaar erlebt? Und Isaac würde antworten: Ja, der Tod meines Vaters, das war nochmal ein richtig großer Einschnitt. Diese Beerdigung, die war natürlich nicht einfach für mich. Das hing auch damit zusammen, dass das Verhältnis mit meinem Halbbruder Ismael ja schon immer irgendwie schwierig war. Er ist ja eigentlich mein großer Bruder, er ist älter als ich. Und doch hat unser Vater Abraham mich als seinen Erben, als seinen Erstgeborenen eingesetzt, im Auftrag Gottes. Und das steht natürlich irgendwie zwischen uns beiden. Und so lag da auch eine große Spannung in der Luft bei dieser Beerdigung. Ich habe mich immer wieder gefragt, wird Ismael mich akzeptieren als den Erbberechtigten? Und so, ja, wir als Paar, wir haben das miteinander getragen. Nach dieser Antwort von Isaac würde ich mich vielleicht an seine Frau wenden und sie fragen: Liebe Frau Isaac, jetzt habe ich gerade so die Antwort von Ihrem Mann gehört, wie Sie jetzt diesen Tod des Schwiegervaters erlebt haben. Und es hat sich für mich so ein bisschen verhalten angehört. Wie haben Sie denn das erlebt? Und Rebecca, also Frau Isaac, würde vielleicht antworten: Ach ja, wissen Sie, ich habe echt harte Jahre hinter mir. Ich bin ja in dieser Familie irgendwie doch immer auch ein bisschen die Fremde geblieben. Meine eigene Familie, meine Herkunftsfamilie, die ist ja ganz weit weg. Ich habe seit Jahren, seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr. Und ich habe mich immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper gefühlt. Natürlich, ganz am Anfang hat dazu auch noch das nicht geholfen, dass ich unfruchtbar war, dass ich keine Kinder bekommen konnte. Und die einzige Person, die das hätte vielleicht verstehen können, weil es ihr ja genauso ging, wäre meine Schwiegermutter Sarah gewesen. Aber die habe ich ja leider nicht mal mehr kennengelernt. Das waren harte Jahre, als wir so auf Kinder gewartet haben. Zum Glück hat Gott ja dann ein großes Wunder getan, unsere Gebete erhört und ich bin dann doch schwanger geworden. Aber auch die Schwangerschaft, was war die beschwerlich. Ich hatte Schmerzen in meinem Bauch, da ging es ab. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Und dann habe ich mich in meiner Not auch an den Gott meines Mannes, meines Schwiegervaters gewandt und gefragt, was ist denn da los und kannst du mir nicht helfen? Und habe da so eine ganz rätselhafte Antwort bekommen. Hier, man kann sie sogar nachlesen. Da sagte Gott zu mir, zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Ach du liebe Zeit, habe ich damals gedacht. Naja, also mit dieser Antwort, was sollte ich denn da bitte anfangen? Das hat mich nicht wirklich so richtig ermutigt in dieser Zeit. Vielleicht würde Isaac an dieser Stelle so ein bisschen reingrätschen und sagen, naja, also ich fand das toll. Gleich zwei Söhne, was kann man sich als Erzvater Besseres wünschen, als zwei Stammhalter zu bekommen? Jetzt würde ich vielleicht an beide nochmal so die Frage stellen, erzählen Sie doch mal, wie war das denn dann bei der Geburt Ihrer beiden Söhne? Und vielleicht würde Rebecca zuerst antworten und sagen, au, das war schwierig, eine schwere Geburt. Esau kam zuerst, der war so ein richtiger Brocken. Und Jakob, der Zweite, da ging es dann schon etwas leichter, aber das haben Sie auch noch nie gesehen oder gehört. Es war tatsächlich so, dass der sich mit seiner kleinen Faust am Fuß des großen Bruders festhielt und auf diese Weise auf die Welt kam. Und Isaac würde vielleicht ergänzen, ja, das war richtig krass, wie unterschiedlich diese beiden Jungs waren. Esau, das sah man schon beim Baby, war so ein richtiger Kerl, überall Haare, auf dem Kopf schon ganz viele. Und Jakob, tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber der war doch eher so ein Würstchen. Meine nächste Frage wäre, Herr Isaac, Frau Isaac, Sie haben Ihren zwei Kindern ja wirklich spannende Namen rausgesucht. Können Sie mir da nochmal vielleicht mit zwei, drei Sätzen erklären, was haben Sie sich da dabei gedacht? Was steckt hinter diesen Namen? Und dann würden Sie mir antworten und sagen, ja, wir haben uns unsere Kinder genau angeguckt, wie die so aussahen, was wir da so wahrgenommen haben. Und dann haben wir Namen ausgesucht, die dazu passen. Esau, wissen Sie, das heißt in Ihrer Sprache übersetzt, der Haarige, der Raue oder auch der Struppige. Und Jakob, das ist der Fersenhalter, weil genau so war es ja. Er hielt sich an der Ferse seines Bruders fest. Jetzt bei dieser Antwort und an dieser Stelle könnte es sein, dass ich mir ein Schmunzeln nicht ganz verkneifen könnte, weil ich tatsächlich auch noch nicht so wusste, bevor ich mich mit diesem Text nochmal intensiv befasst habe, dass man Esau auch mit Struppi übersetzen kann. Also Jakob und Struppi, da könnte man tatsächlich auch einen Comic draus machen. Aber natürlich würde ich dann sofort wieder ernst werden und die zwei nochmal fragen, sagen Sie mal, ahnten Sie denn, als Sie diese Namen Ihren Söhnen gaben, damals schon, was diese Namen im weiteren Verlauf der Geschichte mit diesen beiden zu tun hatten? Vielleicht würde Rebecca als erstes antworten und sagen, am Anfang haben wir das natürlich nicht geahnt, aber im Verlauf der Geschichte haben wir dann schon etwas gemerkt. Und Isaac würde ergänzen, ja, der Esau, der war eben ein richtiger Kerl, ein rauer, ein handfester Bursche. Der kam eigentlich so ganz nach mir, immer vorne mit dabei, immer da, wo die Action ist. Und Rebecca würde so etwas nachdenklich ergänzen, ja, und der Jakob, der kam eher so nach mir. Er war der Ruhige, er war der Sanfte, er blieb immer lieber zu Hause bei den Zelten und er hatte sogar ein Faible fürs Kochen. Stellen Sie sich nur mal vor, in unserer Kultur ganz ungewöhnlich. Und vielleicht würde Isaac wieder so von der Seite ein bisschen spitz bemerken, ja, ja, aber er hatte auch so ein bisschen was Verschlagenes, der Jakob. Sie müssen nämlich wissen, Jakob heißt in unserer Sprache auch Betrüger. Und da war schon ein bisschen was zu spüren. Und jetzt würde ich an dieser Stelle wahrscheinlich wahrnehmen, dass es möglicherweise zwischen Herrn und Frau Isaak auch ein bisschen Spannung gibt. Vielleicht würde sie sagen, ja du, immer gegen Jakob. Das war ja schon immer so. Nur weil der brav war, weil er bei mir blieb, weil er nicht so ein Draufgänger war, hattest du ihn auf dem Kieker. Aber dein lieber Esau, dieser Mordskerl, dieser Tölpel, ja, wenn der dann wieder stinkend von der Jagd kam, dann warst du ganz begeistert. Und überhaupt, wie der immer aussieht, mit seinen Haaren, und der könnte doch auch mal zum Friseur. Und vielleicht würde Isaak sagen, ja, aber immerhin ist der ein echter Kerl, ein Mann und nicht so ein Weichling wie dein Liebling Jakob. Jetzt könnte ich vielleicht zu diesem Paar sagen, liebes Ehepaar Isaak, ich nehme jetzt hier wahr, dass ich so den Eindruck habe, sie sind sich nicht ganz einig in der Beurteilung ihrer Söhne. Hat sich das vielleicht auch auf ihre Ehe ausgewirkt? Und wenn ja, wie? Und Isaak würde antworten, ja natürlich nicht gut hat sich das auf unsere Ehe ausgewirkt. Es ist so. Wir sind uns überhaupt nicht einig, was unsere Söhne betrifft. Diese Frau da, die mich mal geliebt hat, die hat sogar gegen mich intrigiert, mit ihrem Lieblingssohn zusammen und gegen mich und meinen Sohn Esau, meinen Erstgeborenen, hat sie eine finstere Intrige gesponnen. Und sie würde vielleicht dazwischen gehen und sagen, wieso intrigiert? Wenn ich mich nicht um den Jakob gekümmert hätte, dann wäre er doch glatt untergegangen. Du hast dich doch nie um ihn gekümmert. Du hattest immer bloß deinen erstgeborenen Esau im Blick. Und Isaak würde vielleicht sagen, ja genau, Esau ist ja auch der Erstgeborene. Sagen Sie mal, liebes Ehepaar Isaak, können Sie mir noch einen Satz dazu sagen, wie denn so das Verhältnis dieser beiden Brüder untereinander war? Sie antwortet, naja, das war wohl eher so, wie man es nicht von Brüdern, sondern vielleicht von zwei Rivalen erwarten würde. Und Isaak stimmt mal wieder zu. Er sagt, ja genau, sie waren richtige Rivalen. Der Esau, der Starke, der auch mein gutes Aussehen geerbt hatte. Allerdings, das muss ich auch zugeben, nicht ganz die hellste Leuchte am Firmament. Und Jakob, der es weniger hier hatte, aber dafür hier. Und das hat er natürlich gnadenlos auch genutzt gegen seinen Bruder Esau. Also die hatten nicht das beste Verhältnis, diese beiden Brüder. Na dann sage ich, lassen Sie mich doch mal noch eine letzte Frage stellen. Wie war denn das jetzt mit diesem Linsengericht? Ach, sagt Isaak, da hat der Jakob, dieser schlaue Kerl, einen schwachen Moment von Esau ausgenutzt und hat doch tatsächlich seinen eigenen Bruder um sein Erstgeburtsrecht beschissen. Und sie würde protestieren und sagen, was heißt da beschissen? Das war ein ganz ehrlicher Handel. Esau hätte ja nicht drauf eingehen müssen, nur weil er es nicht gecheckt hat. An dieser Stelle verlassen wir jetzt mal dieses fiktive Gespräch. Wenn ich mir diese Geschichte so anschaue, dann frage ich mich unwillkürlich, was für eine Geschichte? Ich meine, wir sprechen hier von den Gründervätern Israels. Wir sprechen hier von Menschen, mit denen Gott nach all diesen Rheinfällen, die bisher geschildert wurden, nach dem Sündenfall, nach der Sintflut, nachdem die Menschen sich wieder im Krieg und Elend verloren haben, nach diesem Chaos beim Turmbau zu Babel, hatte Gott beschlossen, ich habe einen neuen Plan. Ich fange jetzt mit einer einzelnen Person eine neue Geschichte an, eine Heilsgeschichte. Eine Heilsgeschichte mit so einer unheilen Familie, mit einem Ehepaar, das sich offensichtlich auseinandergelebt hat, das seine Konflikte über die Kinder austrägt, mit Eltern, die einzelne Kinder hemmungslos bevorzugen. Es wird gelogen, es wird intrigiert, jeder sucht seinen Vorteil. Wenn man das alles liest, dann fragt man sich doch unwillkürlich, oder könnte es zumindest, Gott, was tust du hier? Willst du wirklich deine Heilsgeschichte mit solchen Figuren schreiben? Doch statt dieser Frage spüre ich, wenn ich mir das alles hier so anschaue, tatsächlich eher Dankbarkeit. Wenn ich an all die Menschen denke, die in diesem Raum schon gesessen sind, mit ihren Macken, mit ihren Verwundungen, mit ihren Unfähigkeiten, und wenn ich an diesen Menschen hier denke, der jetzt in diese Kamera schaut, mit allen meinen Fehlern, dann wird mir doch irgendwie so klar, wir alle, ich eingeschlossen, hätten keine Chance, wenn Gott seine Geschichte nur mit heilen Menschen schreiben würde. Stattdessen schreibt er seine Geschichte mit einer unheilen Familie, mit einem Ehebrecher David, mit einem Feigling Jona, mit dem Angeber Petrus oder dem Radikalinski Paulus, mit dir und mit mir. Weil Gott eben nicht mit heilen Menschen Geschichte schreibt, sondern mit ganz normalen Menschen sein Heil in die Geschichte schreibt. Das lehrt mich diese alte Geschichte. Und das finde ich grandios. Ich wünsche dir ganz neu für diese Woche, die jetzt kommt, dass du es erlebst, wie Gott mit dir sein Heil in deiner Geschichte und mit dir in der Geschichte dieser Welt schreibt. Gott segne dich dazu.